Berufsjugendlich, der jugendpolitische Podcast mit Anna Grebe und Jendrik Peters.
Herzlich willkommen zu Folge 46 des Podcasts Berufsjugendlich. Es ist Samstagmorgen an einem regnerischen Wochenende in Essen und ich weiß nicht, wie es in Berlin ist, aber auf jeden Fall sind an den Mikrofonen wie gewohnt Jendrik
und Anna. Hallo.
Schön, dass du wieder zuhörst, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich gebe es zu, Anna, ich bin ein bisschen lädiert, weil gestern Abend ist was passiert, was in der Jugendverbandsarbeit auch nicht selten ist. Es ist ein bisschen später geworden. Nach Sitzung geht man ja gerne mal noch raus in einer gemütlichen Runde und wir sind ein bisschen versackt. Aber für den Podcast bin ich natürlich gerne wieder am Mikrofon. Das war schon so ein kleiner Hinweis darauf, was war bei mir so los, aber berichte du doch erstmal, wie waren deine vergangenen zwei Wochen?
Ich bin nicht versackt gestern, ich war im Theater. Das hörte früh auf und es war ganz großartig, aber es ist hier nicht zitabel, weil es ein nicht ganz jugendfreies Stück war. Trotzdem sehr, sehr gut. Florentina Holzinger in der Volksbühne, sehr zu empfehlen. Ich war in den vergangenen zwei Wochen gleich zweimal im Landtag von NRW. Also zum einen war ich zum ersten Mal im Landtag von NRW und dann gleich an zwei Tagen hintereinander.
Das erste Mal?
Ja. Okay. Nee, weil das ist ja tatsächlich sonst nicht so meine Hut. Das machen meistens KollegInnen von mir und ich arbeite im Hintergrund. Jetzt war ich auch zum ersten Mal da. Zuerst war ich bei einer Veranstaltung auf Einladung der Abgeordneten der Grünen Eileen Wüstmann. Und habe zusammen mit Ministerin Josephine Paul, mit Sebastian Kurtenbach, hier Kinderminderheit ohne Schutz und mit zwei jungen Menschen, nämlich Elli und Yasin, ein Gespräch geführt, eine Veranstaltung gemacht zum Thema Kinderminderheit ohne Schutz. Das hat großen Spaß gemacht und ja, also da waren auch viele Verbandlerinnen, liebe Grüße, war eine gute Runde. Und am zweiten Tag ein nicht ganz so schöner Termin, nämlich die Sachverständigenanhörung zum Antrag der AfD, die erneut die sogenannte Neutralität von Jugendverbänden in Frage gestellt haben bzw. festgestellt haben wollten und die Jugendverbandsarbeit und vor allen Dingen muss man sagen, den Landesjugendring seiner Nichtneutralität überführen wollten. Das ist ihnen nicht gelungen. Das ist ihnen nicht nur nicht gelungen, weil Sachverständige da waren, nämlich Maja und Björn vom Landesjugendring, von der LAG Jugendringe Christian und Björn, Christian und Julian. Viele weitere sehr gute Sachverständige und ich würde mich an dieser Stelle auch bedanken wollen bei den anderen demokratischen Fraktionen, die vertreten waren, die eine sehr gute Verabredung miteinander getroffen haben darüber, wie sie Fragen gestalten und wie sie sich gegenseitig so ein bisschen die Klinke in die Hand geben, um auch den Sachverständigen ein gutes Gefühl zu geben und die AfD oder die wirklich katastrophalen Fragen der AfD nicht einfach so offen im Raum stehen zu lassen. Also da auch nochmal liebe Grüße. Wir wissen das alle sehr zu schätzen. Ich habe einen Fachtag zum Thema Hate Speech moderiert. Nicht, dass ich das Thema nicht mehr hören kann, das ist nicht der Punkt, aber wow, das ist jetzt auch ein Thema, an dem ich selber schon seit 12 oder 13 Jahren arbeite. Es wird ja eher schlimmer, muss man sagen. Es gibt ja eher ein Rollback dahingehend. Ich habe gestern eine Keynote gehalten in der Hansestadt Lübeck zum Verhältnis von Jugendhilfe und Demokratie. Das war auch wieder total interessant, ne? Weil dadurch, dass ich in so vielen Bundesländern unterwegs bin, schaue ich überall so ein bisschen rein. Und heute früh, Jendrik, war ich sehr, sehr früh wach, denn ich habe um 6.45 Uhr dem Deutschlandfunk ein Interview gegeben zum heutigen internationalen Mädchentag, zum Weltmädchentag. Und Berufsjugendlich wird im Deutschlandfunk jetzt erwähnt und empfohlen.
Yeah.
Und das freut mich natürlich ganz besonders. Vielleicht gibt es jetzt auch die eine oder die andere Hörerin, die heute zum allerersten Mal zuhört, sich ganz neu an Berufsjugendlich ranwagt, vielleicht weil sie mich im Deutschlandfunk gehört hat. Du warst aber auch in zwei Podcasts zu Gast, richtig?
Ja, ich war auch in zwei Podcasts zu Gast und ich war auch bei der Anhörung virtuell dabei und das, was du sagst, ist mir auch aufgefallen. Es wirkte so perfekt vorbereitet von den demokratischen Fraktionen. Wer stellt welche Frage, wer liefert auch welche Vorlage, worauf dann Jugendverbände nochmal antworten können. Das ist war richtig cool. Hat mich irgendwie auch ein bisschen stolz gemacht, auch euch da zu sehen und so und wie man sich da verkauft hat. Das ist gut. Ansonsten ist gerade eine turbulente Zeit. Viel los einfach. Zwei Podcasts. Der eine zum Thema Sexualität und Jugendarbeit, so im erweiterten Sinne. Es gibt eine Studie, die herausgekommen ist von der CVM-Hochschule unter anderem. Und da haben wir die Ergebnisse besprochen. Und im anderen Podcast ging es um Qualität in der digitalen Lehre, was ja auch mein Masterschwerpunkt damals war. Das wissen ja viele auch nicht, dass ich auch eine Zeit vor der kirchlichen oder jugendverbandlichen Bubble entsprechend hatte. Das war ganz cool. Wir hatten Tag der offenen Tür im Unperfekthaus mit einer Open Stage und vielen kreativen Dingen und gestern Abend eben Leitungskreis des Jugendverbandes in Westfalen in unseren Strukturen. Und das war cool. Da haben wir einen Workshop zu ChristfluencerInnen gemacht, die fundamentalistisch arbeiten hier. Ketzer der Neuzeit, Liebe zur Bibel und so haben die mal analysiert. Spannend, auf jeden Fall. Waren spannende 2 Wochen. In der heutigen Folge haben wir wieder einen Gast dabei und den Gast, den kennt ihr schon, wenn ihr berufsjugendlich schon ein bisschen hört, nämlich zum Beispiel aus Folge 6. Heute ist dabei Daniel Seiler, den kennt ihr nicht nur aus unseren Folgen, sondern auch vor allem vom Jugendleiter-Blog. Daniel, schön, dass du erneut hier bist im Podcast.
Hallo Anna, hallo Jendrik, schön wieder bei euch zu sein. Ich freue mich auch sehr.
Du machst ja regelmäßig eine Umfrage, wie geht's eigentlich der Jugendarbeit, hätte ich fast gesagt, oder wie geht's JugendleiterInnen? Und vielleicht erklärst du uns am Anfang mal, warum machst du eigentlich diese Umfrage? Wie viele Menschen haben da teilgenommen? Gib uns doch mal einen Rahmen.
Ja, die Umfrage mache ich so 1 bis 3 Mal im Jahr, je nachdem, wie es gerade passt. Und ja, ich möchte aber ein Gefühl dafür bekommen, was JugendleiterInnen gerade bewegt, weil ich mit meinem Jugendleiter-Blog ja versuche, möglichst viele Spiele, Ideen, Tipps und Anregungen für JugendleiterInnen aufzubereiten und bereitzustellen. Und da finde ich es unglaublich wichtig, einfach so von der Zielgruppe der meiner Leserinnen und Leser auch her zu denken und zu schauen, was bewegt sich da gerade, wo gibt es Veränderungen, wo sehen sie vielleicht gerade so einen Need in ihren Aktionen und Angeboten. Deshalb mache ich einfach regelmäßig eine Umfrage, stelle so 5 bis 15 Fragen, aber so ein bisschen, je nachdem, was mich auch gerade bewegt, wo ich vielleicht gerade hindenke. Ja, und da machen immer recht viele JugendleiterInnen mit. Diesmal waren es knapp 50, das ist ein bisschen weniger als die letzten Male. Da waren es eher so zwischen 70 und 80 eigentlich. Vielleicht kommen wir da auch gleich bei den Ergebnissen drauf, woran das liegen könnte. Aber es ist immer eine sehr, sehr gute Inspirationsquelle für ja, meine weitere redaktionelle Arbeit.
Voll gut. Und wir wollen heute mal auf die Ergebnisse schauen, die da rausgekommen sind. Du hast uns die ja schon mal im Vorfeld zur Verfügung gestellt und da reden wir heute drüber. Und damit wir da gut drüber diskutieren können, beginnen wir doch einfach mal damit, was uns eigentlich an den Ergebnissen gar nicht überrascht hat oder was eigentlich schon klar war. Und Anna, was hast du da für ein erstes Gefühl zu, als du so die Ergebnisse gelesen hast?
Also es hat mich tatsächlich das meiste nicht überrascht. Muss ich offen zugeben. Das hängt sicher damit zusammen, dass wir uns mit Jugendleiterinnen, mit Jugendarbeit sowieso jeden Tag beschäftigen und viele in Kontakt sind mit engagierten Menschen, aber es eben auch Themen sind, die außerhalb von Jugendarbeit gerade viele beschäftigen, unter anderem das Thema Ehrenamtsgewinnung. Also, dass es immer schwieriger wird, junge Menschen, aber Menschen insgesamt für ein Ehrenamt, für Engagement zu gewinnen und dafür, dass sie dann eben zum Beispiel in Form von Gruppenstunden, Freizeiten und so weiter Verantwortung übernehmen im Ehrenamt. Und das ist ja also durchaus ein hohes Verantwortungsgefühl, wenn ich mir jetzt überlege, was es heutzutage bedeutet, auf Kinder oder mit Kindern zu arbeiten. Nicht nur was die Rahmenbedingungen wie Kinderschutz und Co. angeht, sondern eben auch die Elternarbeit, verschiedene Bedürfnisse. Ich würde sagen, Ehrenamt ist nach wie vor in unserem Bereich auch hochschwellig. Und insofern ist es für mich jetzt nicht weiter überraschend, dass viele angegeben haben, also Leute zu finden, das ist gar nicht so einfach.
Wobei wir da ja auch sagen müssen, es war ja die eine Dimension. Die zweite Dimension, die unglaublich rausgestochen ist, ist, dass bei denen, die aktiv schon sind, es an Zeit und an Geld mangelt. Also, dass sie wirklich sagen, ich habe immer weniger Zeit oder ich habe immer mehr Aufgaben, die ich machen muss, und dass das hinten rüberkippt, dann sich wirklich mit den Teilnehmenden zu beschäftigen, dass ich weniger Zeit für die Vorbereitung habe und dass ich dann noch gucken muss, mit den wenigen Mitteln, die ich habe, ein gutes Angebot zu machen. Das ist ja eine zweite Dimension, die quasi ineinander greift und Jugendarbeit unglaublich verengt und eingrenzt.
Ja, und ich glaube, man darf sich da auch keine Illusionen machen, weil ich auch häufig gefragt werde, ja, was würdest du denn tun, um junge Menschen anzusprechen? Wie können wir denn neue junge Ehrenamtliche gewinnen? Dann sage ich auch ganz häufig, also es gibt einfach natürliche Grenzen. Der demografische Wandel oder die demografische Situation in Deutschland sorgt einfach schon dafür, dass es bestimmte Grenzen gibt und diejenigen, die sich engagieren, nicht nur ein Engagement haben oder ein Ehrenamt, sondern Mitglieder im sogenannten AK-Ämterhäufung sind, also gleich mehrere Hüte aufhaben, ihr kennt es auch, und eben sich nicht nur für eine Sache engagieren, sondern gleich für viele Dinge. Und dadurch, glaube ich, eben auch dieser Effekt entsteht, das Gefühl zu haben, immer weniger Zeit zu haben, aber immer mehr Aufgaben in dieser Zeit bewältigen zu müssen. Und das steht nicht im Gegensatz dazu, oder ich will dann trotzdem nicht damit sagen, dass Jugendverbände oder Jugendarbeit dann für nicht selber Verantwortung übernehmen sollte. Ich finde durchaus, dass Jugendarbeit und Jugendverbände sich weiter öffnen müssen, noch nicht inklusiv genug sind und wirklich noch nicht alle Menschen ansprechen. Und trotzdem glaube ich, dass da auch sozusagen eine demografische oder eine politische Klammerung außenrum liegt, die man nicht außer Acht lassen darf.
Und die Ehrenamtlichen, die aktiv sind, die sind ja auch total begehrt. Also wenn ich überlege, du engagierst dich an der einen oder anderen Stelle, das merken ja dann auch wieder andere Menschen und sagen, kannst du nicht das auch machen und das auch noch? Und ich hatte vor ein paar Tagen ein Gespräch mit jemandem, wo ich auch gesagt habe, kannst du nicht noch damit auf die Delegiertenkonferenz kommen? Und der dann gesagt hat, nee, ich muss gerade mal ein bisschen auf mich achten. Ich habe gelernt, meine Grenzen zu setzen und ich kann dir das jetzt noch nicht zusagen. Er hat dann 2 Tage später gesagt, er hat nochmal mit Gott darüber nachgedacht und jetzt kommt er doch mit. Also sowas gibt's dann auch. Aber ich fand's spannend, dass er dann einfach gesagt hat, nee, ich muss da jetzt mal auf mich achten und ich lasse mich hier jetzt nicht verheizen, um es mal so zu sagen, ne?
Das sind eigentlich 2 super spannende Punkte. Einerseits kenne ich das aus meiner eigenen Biografie auch. Also ich bin genauso auch reingerutscht und immer in immer mehr Tätigkeiten. Also aus der eigenen Kirchengemeinde auf einmal, okay, ja, ich gehe in den Vorstand im Verband. Na, okay, ich gehe auch regelmäßig zur BDKJ und zur Stadtjugendringsvollversammlung. Und ja, ich lasse mich auch im BDKJ irgendwann in das Dekanatsjugend wählen. Also irgendwo so ist es ja die einerseits natürliche Biografie quasi der Jugendarbeit. Aber die andere Sache, die du gerade erwähnt hast, das bringt mich eigentlich zu dem zweiten Aspekt, womit in der Umfrage auch immer wieder aufkam, war ja das Thema mentale Gesundheit und was für ein unglaublich hoher Stellenwert das in der Jugendarbeit hat. Also das meistgenannte Thema, was irgendwie die Teilnehmenden der Umfrage bewegt hat, ist mentale Gesundheit für Leitungspersonen, aber auch für die Teilnehmenden. Und da ist so ein reflektierter Umgang, wie du ihn jetzt gerade skizziert hast, der eigentlich schon mal total gut, dass man wirklich sehr bewusst auf seine eigenen Ressourcen achtet, weil nichts bringt, glaube ich, weniger, als wenn sich einzelne JugendleiterInnen, die schon sehr engagiert sind, immer weiter verheizen.
Und das dann eben auch nicht nur zu individualisieren, sondern zu schauen, da steckt eine gesellschaftliche Dimension dahinter, da geht's um viel, viel mehr. Und auch da, der jugendpolitische Aspekt ist ja nicht nur, und das ist meine Dauerkritik, zu sagen, na ja, es braucht mehr Therapieplätze, dann wird das schon alles, sondern die Frage, wie ist denn unsere Gesellschaft aufgebaut? Wie funktioniert denn Leben oder wie kann man denn gut leben? Unter welchen Bedingungen? Ist es noch einfach, eine Wohnung zu finden? Wie ist es mit Schule? Wie ist es mit Freizeitmöglichkeiten? Sich das genauer anzuschauen und auch da wieder eine Generationenfrage. Manchmal habe auch ich das Gefühl, also Mental Health ist das Thema überall und auch dann eben der englische Begriff Mental Health. Und nicht psychische Gesundheit. Überall wird darüber gesprochen. Wir zeichnen an einem Samstag auf. Gestern Freitag war Mental Health Awareness Day und Caroline Kebekus hat eine Sendung zum Thema Einsamkeit und Mental Health gemacht. Überall wird darüber geredet. Und dann sagen ja manchmal so ältere Generationen so, boah, die jungen Leute, die glauben alle, sie haben irgendwie psychische Probleme. Wir hatten es ja das bei uns damals und wir waren auch nicht psychisch krank, wo ich sagen würde, naja, ihr habt nicht drüber geredet. Das ist vielleicht der Unterschied an dieser Stelle. Ihr habt nicht darüber geredet, dass es euch schlecht geht, sondern ja, ihr habt in Verhältnissen gelebt, die euch dazu angespornt haben, immer weiter zu machen, immer weiter und immer weiter. Und dafür seid ihr vielleicht jetzt kaputt. Und jetzt geht's euch nicht gut, statt frühzeitig darüber gesprochen zu haben und eben auch entsprechend. Und ich finde das ein echt super Beispiel von dir, Jendrik, zu sagen, hier ist meine Grenze. Ich achte auch auf mich, was nicht Egoismus bedeutet. Das wird ja auch gleichzeitig, ne? Da machen wir wieder die Brücke zum Engagement. Die jungen Leute drehen sich ja nur noch um sich selbst. Uns geht ja nur noch um Mental Health und dies und das und Self-Care. Und die engagieren sich gar nicht mehr. Das stimmt ja so überhaupt nicht.
Du hast ja dann auch zum Beispiel innerverbandlich die Konkurrenz. Warum sagt er denn jetzt für diese Veranstaltung ab? Aber die andere macht er doch. Er könnte doch auch die andere ausfallen lassen und dafür bei mir mitkommen, ne? Also
absurd,
da auch so,
oder?
Ja, auch irgendwie so wie jetzt, als wäre das so eine Ware, die man hin und her schiebt und dann, ja.
Und ich finde es, einerseits ist ja total schön, dass dieses Thema in der Jugendarbeit so präsent zu sein scheint oder der Wunsch danach ist und gleichzeitig bietet es halt, also es ist eine große Gefahr, weil die Kapazitäten und die Kompetenzen, die JugendleiterInnen ja mitbringen zum Thema psychische Gesundheit oder Mental Health, ja, Jugendarbeit kann gute, entlastende Räume schaffen, in denen eben frei von Druck gearbeitet wird, man sich ausleben kann, sich ausprobieren kann, Erfahrungen sammelt, aber es darf nie in irgendeiner Form Therapie, therapeutische Ansätze oder auch nur in die Richtung von irgendwie psychologischer Beratung gehen, weil dafür sind nun mal Ehrenamtliche nicht ausgebildet und da fehlt es dann an den wirklichen Kompetenzen. Aber entlastende Momente, dafür finde ich, ist Jugendarbeit perfekt geeignet, um vielleicht auch mal diesen Stress aus dem Alltag herauszunehmen.
Und Jugendleiterinnen sind ja in der Regel selbst noch jung. Also die befinden sich ja selbst in einer Lebensphase, in der ganz viel passiert und die, in der, wo auch in der Welt viel passiert, die sie auch auf irgendeine Art und Weise bewältigen müssen. Wenn man dann auch noch die ganze Last der Welt und auch der Gruppenstundenkinder mit ihren Issues irgendwie auf sich nimmt, dann brennen viele aus. Und das ist was, was ich auch gerade von vielen ehrenamtlich Engagierten höre. Ich kann nicht mehr, aber wenn ich jetzt aufhöre, dann passiert das und das und das, dann fällt das weg, dann sind die betroffen. Und also das macht auf den ersten Blick so einen altruistischen Eindruck, ne, so total selbstlos. Aber da steckt ja auch wirklich der tiefe Wunsch dahinter, für andere Menschen da zu sein und mit dem eigenen Handeln die Welt zu verändern. Und da würde ich jetzt auch noch zu einem Thema gleich kommen wollen, wo ich dachte, wenn es ums Weltverändern geht, hätte ich ein bisschen was anderes erwartet. Aber Jendrik, du hast noch ein Thema gerade.
Ich frage mich dann immer, sind wir eigentlich ehrlich, wenn wir Ehrenamtlichen sagen, wie viel Aufwand das Amt zum Beispiel gerade ist, um
Nein.
das es geht? Und ich glaube, wir lügen uns richtig
Nein.
einen in die Tasche.
Voll. Ne?
Also das habe ich jetzt auch im eigenen Verband erlebt, wo dann auch eine Person gesagt hat, hätte ich das gewusst nach einem halben Jahr, dann hätte ich einfach gar nicht kandidiert. Ne? Wir sagen da so, ja, so ein paar Stunden und dann kannst du da mal nicht und da mal nicht. Aber da sind es doch 10 Zoom-Termine morgens um 8 irgendwie dann. Also das hat viele Ebenen, dieses Thema auf jeden Fall.
Und trotzdem würde ich sagen, dass selbst schon zu meiner Zeit als ehrenamtlich Engagierte im Verband auf Konferenzen darüber diskutiert wurde, wie man Diözesanleitung, Dekanatsleitung oder Bundesleitung entlasten kann, wo halt wirklich sich eine ganze Konferenz mit so einer Liste hingesetzt hat, um sozusagen abzustreichen, wo die Leitung weniger machen kann, um dann eine Stunde später 2 neue Anträge zu beschließen, in denen sich nochmal 12 Aufgaben befinden für die ehrenamtliche Leitung. Also das ist ja auch, und ich würde sagen, Werkstätten der Demokratie, das ist Teil des Aushandlungsprozesses, das ist auch alles total wichtig. Aber es geht ja auch um eine Professionalisierung, die sich viele auferlegen im Ehrenamt und die ihnen auch auferlegt wird durch Kinderschutz, durch Verwaltung. Also da gab es jetzt eine Anhörung im Bundestag auch dazu, vergangene Woche in einem Ausschuss. Wie hoch ist eigentlich die administrative Belastung von Jugendleiterinnen? Ich glaube, da gibt es auch eine spannende Verbindung zum Thema Mental Health.
In deiner Umfrage, Daniel, kam ja auch so das Thema Rückhalt von Hauptamtlichen dazu mal, ne? So, dass sich auch gewünscht wird und so weiter. Und ich habe mich da gefragt, vielleicht tun wir oder tut die Umfrage den Hauptamtlichen auch so ein bisschen Unrecht, weil es gibt ja schon viele Engagierte.
Das stimmt, das war eines der Ergebnisse, so, wo ich auch sagen würde, das sehe ich anders. Bei der Frage nach, was wünschst du dir, mehr Rückhalt von Hauptberuflichen oder Hauptamtlichen? Und ich kann mir das ehrlicherweise so pauschal nicht vorstellen. Was ich an Hauptberuflichen und eher Hauptamtlichen erlebe, ist ein unglaublich hohes Involvement für ihre Tätigkeiten, für ihre eine Passion für das, was sie jeden Tag tun. Aber dieser Druck, den wir eben über die Ehrenamtliche gesprochen haben, der ist doch da genauso. Also wer kann sich denn noch 100% einer Tätigkeit hingeben? Viele arbeiten in Teilzeitstellen und müssen auf 3 Projekten arbeiten, kriegen noch Förderprojekte, damit ihre Stelle überhaupt finanziert wird. Wer kann noch nur Jugendarbeit machen oder hat dann vielleicht noch in der Kirche andere Altersgruppen oder Themen, die bearbeitet werden müssen? Also da sehe ich wirklich, also meine Wahrnehmung ist eine andere und eher eine ähnliche, ich will nicht sagen Resignation, aber schon eine Verzweiflung an den Möglichkeiten und Strukturen teilweise und den hohen Wunsch, sich eigentlich viel mehr der Jugend zuzuwenden.
Und trotzdem ist der Mittelwert nachher dieser Unterstützung sehr, sehr hoch in der Umfrage. Also auf die Frage, wie gut fühlst du dich in deiner Rolle als Jugendleiterin vorbereitet und unterstützt, ist die Spannweite zwischen 2 und 5. Und das gibt einen Mittelwert von 3,85. Und da sehen wir auch wieder, ne, es kommt auch auf ganz viele Grundbedingungen an. So ein Mittelwert sagt nachher dann gar nicht so viel darüber aus, wie Ehrenamtliche unterstützt werden. Und ich glaube, das darf man auch nicht vergessen, in der kirchlichen Jugendarbeit und in der konfessionellen Jugendarbeit ist immer noch viel, viel mehr Personal da als in anderen Bereichen der Jugendarbeit. Also wir reden hier auch ein bisschen von Verhältnissen, wenn wir über unsere eigenen Verhältnisse sprechen, die noch sehr luxuriös sind und die sich auch verändern werden in den kommenden Jahren, weil auch die Kirchen Personal massiv einsparen werden, aber andere nicht konfessionelle Verbände, aber auch große Verbände, starke Verbände wie die Blaulichtverbände, auch da ist jetzt nicht wirklich auf regionaler oder auf kommunaler Ebene so richtig, richtig viel hauptberufliches Personal. Im Gegenteil, würde ich sogar sagen.
Ja, und wenn die Hauptamtlichen weniger werden, dann passiert oft das, so erlebe ich es gerade, dass dann die Ehrenamtlichen diese Aufgaben dann übernehmen und dann halten die den Laden am Laufen und dann signalisiert das ja auch einem Leitungsgremium, okay, es geht ja auch so, die Ehrenamtlichen übernehmen das, wir finden ja immer noch irgendjemanden, der diese Aufgaben übernimmt und das ist natürlich auch eigentlich eine dramatische Entwicklung, weil dann ist mentale Gesundheit nochmal ein ganz anderes Thema.
Ja, und dann sind wir noch gar nicht bei dem Punkt, dass ja so viele gesagt haben, es fehlt Zeit, weil diese Zeit wird ja zunehmend knapper und da sehe ich nicht die Lösung, einfach immer mehr Aufgaben von anderen Ebenen, von anderen Beschäftigungsformen und so weiter zu übernehmen. Da bleibt an irgendeinem Punkt auch nur Dinge ganz bewusst nicht mehr zu tun. Also diese Bereitschaft, und das fehlt mir in der Umfrage, diese Bereitschaft, Dinge nicht mehr zu tun und ganz bewusst sich aus Angeboten zurückzuziehen, weil die einen Grenzen erreicht sind, was die Kapazitäten angeht, was vielleicht auch die Kompetenzen angeht und was Anna ja eben schon sagte, in einer schrumpfenden Gesellschaft, also immer weniger Kinder und Jugendliche, die irgendwie da sind. Wir können nicht alles, glaube ich, für alle weiterhin aufrechterhalten unter diesen Rahmenbedingungen. Und ganz ehrlich, ich glaube, da sind wir drei uns wahrscheinlich einig. Wir würden uns alle wünschen, dass Jugendarbeit viel breiter ist, noch viel größer hat, noch mehr Angebote macht. Aber bei weniger Teilnehmenden, weniger Ehrenamtlichen und weniger Ressource, das ist ja unmöglich und unrealistisch.
Und trotzdem würde ich gerne highlighten, weil ich das auch so wunderbar finde, was Jugendleiterinnen motiviert, diesen Job zu machen, dieses tolle, tolle Ehrenamt. Also das ist ja verrückt eigentlich, so viele Stunden, das sagt die Umfrage ja auch, teilweise bis zu 10 Stunden die Woche noch nebenher sich ehrenamtlich zu engagieren. Und so die Top 5 der meistgenannten Motivationsquellen auf der Nummer 1, die Kinder und Jugendlichen selbst, ihre Entwicklung begleiten zu dürfen, die Freude, ihr Lächeln und ihr Vertrauen. Wow, ja. Also so kalt kann unsere Gesellschaft gar nicht sein, wenn das immer noch ein hohes Motivationsargument ist, um sich ehrenamtlich zu engagieren. Also da hüpft mein Herz gleich mit, weil ich das so wichtig finde und das ganz viel auch über Solidarität in unserer Gesellschaft aussagt.
Es ist eigentlich fast erstaunlich, dass es noch so viele machen bei den aktuellen Bedingungen. Sozusagen.
Wir sind halt, also es war damals schon ein bisschen verrückt, was wir alles gemacht haben, aber es ist toll. Ja. Also ich will da auch fest dran glauben, dass uns das zusammenhält.
Ja, absolut. Aber ich meine, wir hatten ja am Ende die offene Frage so, gibt es noch irgendwas, was du sagen möchtest? Und davon war ein Zitat und Jendrik, das hast du, im ersten oder in der zweiten Episode von Berufsjugendlich gesagt. Das steht bei mir im Blog auf meiner Über-mich-Seite. Ohne Jugendarbeit wäre ich nicht der ich heute bin. Ja. Also dieses hohe Engagement aus der eigenen Biografie heraus auch begründet, finde ich unglaublich spannend, weil das zeigt irgendwie, was Jugendarbeit mit Kindern und Jugendlichen macht, wie nachhaltig es sie prägen kann. Und bei all diesem Kritik und all dem Negativen, was wir gerade gesagt haben, dass so viele trotzdem engagiert sind, erklärt sich mir in weiten Teilen genau daraus. Und das ist einerseits total schön, aber andererseits gibt es auch gleichzeitig so viele Baustellen auf, um das halt weiterhin zu ermöglichen. Weil ich glaube, es ist ein unglaublicher Kitt der Gesellschaft, dass so viel möglich ist und so viel gemacht wird. Und um das nachhaltig zu sichern, braucht es eigentlich andere Rahmenbedingungen.
Ein Thema, Anna, hast du eben schon angedeutet, was gar nicht vorkam jetzt in der Umfrage. Vielleicht machen wir da nochmal einen Schwenk zu, das Thema Nachhaltigkeit.
Genau, so Klima und Nachhaltigkeit kam vor, aber bei sehr wenigen Menschen. Und das stimmt auch überein mit vielen Jugendstudien zum jetzigen Zeitpunkt, dass so die Fragen nach Nachhaltigkeit und Klimagerechtigkeit bei jungen Menschen nicht mehr so sehr im Fokus stehen. Und könnte man sagen, hier Generation Greta, das ist jetzt alles vorbei, Fridays for Future war nicht wirksam und so, würde ich ziemlich das Gegenteil behaupten. Ich glaube, man darf nicht unterschätzen, wie stark Fridays for Future, unabhängig jetzt von einzelnen Personen, sondern als Bewegung globale Effekte gezeitigt hat. Also nichts gegen Jugendverbandsarbeit. Wir haben eine sehr langfristige Wirkung. Aber dass wirklich so viele junge Menschen in so kurzer Zeit auch Politik zu vielen Schritten zwingen, auch wenn wir jetzt ein Rollback erleben und wenn die Schritte nicht so groß sind, wie sie eigentlich sein müssten, um diesen Planeten zu retten, würde ich sagen. Das war nicht nur so ein kurzes Aufflackern. Und ich finde es spannend, als Jugendverbände, also ich erinnere mich schon auch an unsere erste Umwelt-AG und ich erinnere mich dran, dass das bei mir im Verband schon immer irgendwie Thema war. Das ist jetzt natürlich 30 Jahre her. Ich frage mich, ob das heutzutage immer noch so ist. Was denkt ihr? Also sind Verbände einfach von sich aus schon so total nachhaltig und umweltbewusst und deshalb spielt das Thema hier vielleicht nicht so die Rolle?
Ich glaube, das wäre die romantische Vorstellung, dass das so ist. Und an vielen Stellen ist das vermutlich auch so. Ich glaube, viele Verbände denken sich, ja, wir haben jetzt auch da 3, 4, 5 Jahre zugearbeitet. Wir haben unsere Freizeiten irgendwie CO2-neutral gemacht und jetzt können wir uns auch anderen Themen widmen, was auf irgendeine Art und Weise ja auch legitim ist, zu sagen, so, wir sind ja unsere Schritte gegangen, aber ich glaube, dass wir da schon noch ein bisschen Arbeit haben in der Verbandslandschaft.
Das würde ich grundsätzlich auch so sehen. Ich glaube, dass so das Daily Doing in weiten Teilen Nachhaltigkeit so ein Haken dran ist für Jugendverbände. Ja, wir haben unsere Beschlüsse, wir wissen, dass wir bei Mobilität, bei Einkauf und so weiter auf Nachhaltigkeit achten und da ist die Grundlage geschafft. Aber gerade, dass es ja auch auf ein Einwirken auf die Gesellschaft eigentlich unser Ziel ja ist. Und ich glaube, da ist jetzt so, da bestünde weiterhin die Aufgabe. Und gleichzeitig scheinen die anderen Themen wie Zukunftsängste von Jugendlichen, die wir gerade ja schon hatten und so, offenbar im Moment viel, viel größer und relevanter zu sein. Und diese Außenwirkung ist dann, glaube ich, in der Priorität gerade etwas nach hinten gerückt, dass wir so auch wirken.
Oder diese Klimageschichte fließt natürlich auch in Zukunftsängste mit rein. Also das sind ja auch eng verbundene Narrative miteinander, die dann nicht so deutlich sind. Ich frage mich gerade, wenn wir jetzt alle irgendwie schon so super nachhaltig sind, also das ist jetzt sehr zugespitzt, gar nicht so romantisch, sondern eher die Zuspitzung, weil ich glaube, viele Verbände halten sich für sehr, sehr nachhaltig und sind es dann eben doch nicht. Und doch glaube ich, dass wir auch, weil in der Jugendverbandsarbeit vor allen Dingen vieles auch sehr traditionell ist und also von Exnovation, von Innovation kann man schon an vielen Stellen nicht reden, von Exnovation schon gar nicht, aber dass das dadurch auch für neue Leute vielleicht gar nicht so attraktiv wirkt. Also ich will damit nicht sagen, dass Jugendverbände nicht auch modern und innovativ sind, das ist gar nicht mein Punkt, sondern weil eben so bestimmte Praktiken bei uns schon total eingeschrieben sind, dass wir mit der Bahn fahren, dass wir irgendwie versuchen, möglichst nicht alles in Plastik zu kaufen, dass wir, also dass viele nicht versuchen, Merch billig in China produzieren zu lassen und so, dass das vielleicht auch auf bestimmte Milieus auch ein bisschen uncool wirkt, kann das sein?
Also, ja, ich glaube, ja, man holt nicht mehr so viele Menschen da oder so viele junge Menschen mit dem Thema ab, wie das noch vor ein paar Jahren war, ne, wo auch Fridays for Futures noch größer und viel, viel präsenter, auch medialer war. Das sind jetzt eher andere Themen, sich für die Demokratie einzusetzen. Das ist gerade eher so das Brennerthema, habe ich das Gefühl.
Und das, was du gerade gesagt hast, ist ja auch in einer Gesellschaft, in der es um Verteilungskämpfe, um Ressourcen geht, jetzt nicht unbedingt das Burner-Thema, wo du sagst, ja geil, ich setze mich damit auseinander, wo kann ich mehr Geld ausgeben, um Nachhaltigkeitsziele zu erfüllen, wo doch andere Menschen um Geld quasi kämpfen. Also so dieses Thema, das ist immer wieder beim Thema Inklusion ja so auch ein bisschen in einem sehr weiten Verständnis. Welche Menschen erreichen wir mit diesem Thema und wie nah ist es an ihrer Lebenswelt? Und ich glaube, da ist das vielleicht dann auch so ein bisschen, kippt das hinten rüber und macht Jugendarbeit so ein bisschen exklusiv.
Wir biegen mal für unser Interview langsam auf die Schlusskurve ein und ich habe gerade so gedacht, ob wir vielleicht jeder mit einem positiven Gedanken rausgehen, was wir so mitnehmen. Und ich für mich bleibt vor allem hängen, zum einen ist es cool, dass es noch so viele Menschen machen und ich habe bei so Umfragen auch immer, ist das für mich so eine Gelegenheit zu gucken, bin ich noch an den Themen eigentlich dran, so sind wir mit den Themen, die wir bespielen, gerade wirklich an dem, was auch relevant ist und ich habe da, glaube ich, das Gefühl, dass das passt, dass das jetzt nicht großartig überraschend ist und auf einmal Themen dabei waren, die wir noch nicht bespielt haben. Also das ist mein Gedanke, was legt ihr dazu?
Ich würde den Punkt Partizipation vielleicht nochmal kurz erwähnen wollen, weil auch das in vielen Antworten drin war, der Wunsch, sich anzugucken, wie können wir Kinder und Jugendliche beteiligen und dass es nicht nur auf den eigenen Wirkkreis gemünzt war, sondern oft auch ein Appell war an Politik und Gesellschaft zu sagen, wo können wir die Beteiligung und die Wahrnehmung von den Stimmen von jungen Menschen weiter fördern und das stimmt mich auch weiter sehr, sehr positiv, dass so viele Teilnehmende das angegeben haben.
Und mich macht sehr glücklich, dass gerade mal 3% gesagt haben, dass sie nie an Schulungen oder Fortbildungen teilnehmen. Also 94% haben gesagt, sie nehmen selten bis regelmäßig teil an Fortbildungen oder Schulungen. Ich finde, das ist eine phänomenale Nachricht, weil das auch zeigt, dass Jugendarbeit sich weiterentwickelt, dass die Ehrenamtlichen Lust haben, was Neues zu lernen, was dazuzulernen und das auch in ihre ehrenamtliche Arbeit einzuspeisen. Das unterscheidet sie von ganz vielen, würde ich auch sagen, Berufstätigen, die damit auch noch ihren Unterhalt verdienen, ihre Miete bezahlen. Ich finde, wenn Ehrenamtliche sagen, geil, ich mache Fortbildung, 34% sagen, sie sind regelmäßig bei Fortbildung. Hey, wir sind also dieses schnarchige Bild, das wir da vielleicht auch manchmal vermitteln, das stimmt überhaupt nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Das sind Leute, die haben Bock, nach vorne zu gehen. Und deshalb, ohne Jugendarbeit und vor allen Dingen auch ohne eine jugendpolitische Jugendarbeit, also auch eine, die immer wieder auf die eigenen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen verweist, ohne die wäre Deutschland um vieles, vieles ärmer und Kinder und Jugendliche sicherlich auch an einem ganz anderen Punkt.
Was für ein schönes Schlusswort für diese Runde. Oder gibt es noch etwas, was hier dazugelegt wird?
Ich glaube, ich würde nur noch darauf verweisen, dass den Artikel, dass ich im Jugendleiter-Blog einen Artikel veröffentliche, wo die Ergebnisse noch ein bisschen ausführlicher zusammengefasst werden. Den Link packt ihr sicherlich in die Shownotes. Der erscheint auch am Montag gemeinsam mit der Folge. Und wer dann noch ein bisschen mehr wissen möchte, kann da nachlesen und Rückfragen gern auch da in die Kommentare packen.
Sehr gut, dann hast du das gesagt, was ich mir notiert hatte. Sehr schön, dann musst du das nicht mehr machen. Den Link findet ihr in den Shownotes.
Mehrfacher Werbeblock.
Mehrfacher Werbeblock, genau. Natürlich findet ihr den in den Shownotes. Es macht ja auch immer Spaß, das zu sagen. Shownotes ist ein schönes Wort. Daniel, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier heute Morgen nochmal dabei warst. Cool, dass wir diese Kooperation gemacht haben mit der Umfrage, das hier auch nochmal besprechen konnten. Und wir sind gespannt auf alles Weitere, was da noch so kommt. Und ich vermute mal, du warst nicht das letzte Mal zu Gast im Podcast.
Jederzeit wieder gerne. Ich freue mich auch.
Ihr, liebe Berufsjugendlich-HörerInnen, seid der Grund, warum wir bereits 46 Podcast-Folgen aufgenommen haben. Und wir haben auch vor, weiterhin neben unserer Erwerbsarbeit und sonstigen Ehrenämtern, die wir hier haben und über die wir hier auch zwischendurch berichten, am Hobby dran zu bleiben. Und dafür sagen wir jetzt einfach mal von Herzen Danke.
Ja, danke, dass ihr uns hört. Danke, dass ihr dabei seid. Und trotzdem höre ich relativ häufig, wenn ich berufsjugendlich empfehle, von Menschen, dass sie gar keine Podcasts hören. Und das ist mir persönlich absolut unverständlich, denn zu meinem Alltag und zu meiner Informationsbeschaffung gehört es fest dazu. Ich höre allein morgens zwischen 5 und 8 Podcast-Folgen. Ja, Bahnfahren macht's möglich. Ich wohne in der Großstadt, aber auch beim Putzen, beim Bügeln. Ich höre eben einfach immer nebenher irgendwelche Podcasts. Davon die Hälfte so Daily- oder Weekly-Politik-Podcasts von verschiedenen Zeitungen und Medienhäusern und die andere Hälfte sehr bunt gemischt von Baywatch Berlin über Too Many Tabs bis hin zu den wirklich sehr guten Recherchen von Keschrau Beros zum Scam-Business in Asien. Also ich habe immer irgendwie neue Podcasts auch auf den Ohren. Und was ich bis auf eine einzige Ausnahme nie, wirklich nie höre, True Crime. Das interessiert mich wirklich überhaupt nicht. Mich interessieren Krimis, also maximal der Tatort. Mich interessieren Krimis einfach null. Schweden-Krimis, Norwegen-Krimis und diese ganzen True Crime-Podcasts. Also, das macht auch immer den Eindruck, als sei Deutschland wahnsinnig gefährlich. Und das halte ich ja persönlich für ein Gerücht. Wie ist es denn bei dir? Hörst du Podcasts?
Ich würde jetzt am liebsten sagen, ja, auch total viele, aber es ist gar nicht so. Ich habe mich eine lange Zeit mal an Lage der Nation versucht, die kommen ja wöchentlich raus und machen immer so anderthalb, zwei Stunden. Ich bin da einfach nicht konsequent, ich habe da keine richtige Disziplin. Ich höre sonst gerne so Sportpodcasts zwischendurch mal, einfach mal lupen, das sind die Toni Kroos-Brüder, da bin ich, glaube ich, einfach so ein Fußball-Fan oder so Viertelstunde Fußball mit Kevin Großkreuz und Conny Küppers. Ist eher schon so sportunterhaltungsgeprägt, muss ich sagen. Wenn ich mir Infos ranschaffe, dann lese ich die dann doch lieber irgendwie. Das ist spannend, weil ich ja auch gerade sehr viel Auto fahre und man da gut Podcasts hören könnte, aber ich bin lieber jemand, der dann mitsingt bei den Backstreet Boys oder bei Enrique Iglesias oder so. Ihr könnt es euch jetzt alle vorstellen.
Ja, dadurch, dass ich Bahn fahre, kommt es eher nicht in Frage, gebe ich offen zu. Also ich möchte meine Bahnmitfahrerin nicht noch irgendwie mit meinem Gesinge belästigen. Aber hörst du eigentlich unseren Podcasts? Also hörst du unsere Folgen?
Ja, ich höre die Folge immer einmal, wenn sie dann erschienen ist, ob es technisch alles ist, um einfach zu hören, wie wirkt die Folge und wie ist das so. Aber meistens auf doppelter Geschwindigkeit irgendwann.
Okay, also ich höre unsere Folgen tatsächlich fast nie. Nur wenn ich nochmal auf was Bestimmtes achten möchte, gerade so Technikfragen. Aber deshalb bin ich jetzt vielleicht diejenige, die in dieser Rubrik einen größeren Redeanteil haben wird, wenn du nicht so der Podcast-Fan bist. Ich weiß, dass viele von euch, die ihr zuhört, auch andere Podcasts hören und das ist völlig in Ordnung. Das ist hier nicht exklusiv. Wir wissen, man hört in der Regel auch nicht nur einen Podcast, sondern hat so im Picker ganz viele Podcasts. Und deshalb möchte ich euch an dieser Stelle zumindest noch ein paar Hörtipps geben, aber nur, wenn ihr versprecht, uns trotzdem treu zu bleiben. Okay? Ich würde mal anfangen mit einem Podcast, der noch relativ neu ist, aber von jemandem stammt, den ihr gerade eben erst im Interview gehört habt, nämlich von Daniel vom Jugendleiter-Blog. Der hat einen neuen Podcast oder einen Videocast gestartet namens Camp Talk. Die beiden ersten Folgen sind erschienen. Folge 1 mit Ben Freiwald von Krautreporter, der auch schon bei uns zu Gast war. Und der aktive Jugendleiter im Sportclub Itzehoe ist. Wer ihm auf Instagram folgt, sieht im Sommer, hat auch ganz viel über seine Zeltlager- und Freizeiterfahrung gepostet, was ich ja sehr cool finde, weil es eben auch zeigt, was es bedeutet, in einem Job auch im Medien- und im Politikbusiness zu sein und eben trotzdem so ein jugendpolitisches oder so ein Jugendamtsehrenamt, Jugendarbeitsehrenamt zu machen. Bei Camp Talk, dem Podcast von Daniel, liegt der Fokus auf Erfahrungen von JugendleiterInnen. Da geht es um kreative Programmideen, Herausforderungen, Spiele, Best Practices. Und im Gegensatz zu unserem Podcast hier ist es, wie gesagt, ein Videopodcast. Das heißt, ihr könnt Daniel auch dabei zugucken, wie er live mit seinen Gästen spricht. Ich würde mal sagen, wir sind dran. Wir nutzen schon eine Software, die das grundsätzlich möglich machen würde. Aber vielleicht müssen wir dann noch ein bisschen an unserem Setting arbeiten, so zwischen Essen und Berlin und zwischen, okay, hier noch schnell einen Termin, schnell die Kopfhörer auf und vielleicht doch noch mal den Schlaf aus den Augen reiben nach einer intensiven Nacht. Ein Podcast, den ich euch auch gerne empfehlen möchte, hat schon einen wichtigen Begriff im Titel, nämlich Eierlikör und Jugendhilfe theoretisch in die Praxis. Der wird gestaltet von drei Hochschuldozierenden, von Oliver Bokelmann, Jana Demski und Mike Sawatzki, die alle drei als Hochschuldozentin in der sozialen Arbeit tätig sind. Und sie erklären einmal im Monat in einer Folge ein Handlungsfeld bzw. ein Thema aus der Kinder- und Jugendhilfe. Und zwar aus der wirklich gesamten Breite des SGB VIII. Das Format ist, würde ich sagen, eher für Studierende, für Berufseinsteigerinnen und für Interessierte geeignet, für Menschen, die sich vielleicht auch noch nie mit der Kinder- und Jugendhilfe beschäftigt haben. Es gab beim Deutschen Kinder- und Jugendhilfetag, DJHT, eine Live-Folge. Ich mag den netten Plauderton zwischen den dreien und ich empfehle das auch Menschen, wenn ich sage, guckt euch mal an, das ist, geht halt nicht nur um Jugendverbandsarbeit oder Jugendarbeit, sondern ist auch breiter aufgestellt. Gebe aber zu, also in der Selbstbeschreibung steht dieser Titel Eierlikör und Jugendhilfe, der sei absichtlich als Irritation gemeint. Ich bin mir da nicht so sicher, ehrlich gesagt, liebe Grüße, weil in den ersten Folgen ging es auch darum, dass Jana Demski pro Folge eine Zutat aus dem Eierlikörrezept ihrer Oma verraten hat. Wo ich so denke, ja, also lasst uns auch mal hier vielleicht eine Folge machen zum Thema Sucht und Substanzabusus und Jugendarbeit, also ne, Thema gestern war es spät. Wir müssen auch immer mal wieder darüber reden, ja, also was das ist, was Jugendarbeit und Grenzen austesten im Konsum zu tun hat. Ich glaube, das ist mit einer der wichtigsten Erfahrungen, die auch viele junge Menschen in der Jugendarbeit, in der Jugendverbandsarbeit machen, in geschützten Räumen zu konsumieren, ob Alkohol oder andere Substanzen. Und von daher also, ich weiß nicht, wie wir dann heißen würden, irgendwie Negroni und Jugendverbandsarbeit, keine
Gin
Ahnung.
Tonic.
Und Gin Tonic.
Ja, irgendwie so.
Ja, genau so. Also deshalb, Eierlikör und Jugendhilfe lohnt sich total reinzuhören, eben weil es ein guter Einstieg ist in das Thema und in die Breite von Jugendhilfe.
Ein weiterer Podcast, der sich auf jeden Fall lohnt, ist Tauziehen. Und in dem Podcast werden Themen aus Gesellschaft und Sportwelt verknüpft. Wenn ihr uns schon ein bisschen länger hört, dann kennt ihr bestimmt noch Nina Reib aus einer unserer Folgen. Sie macht den Podcast mit Nico Mikulic und das sind zwei Fachleute aus dem organisierten Sport. Also der Podcast wird von der Deutschen Sportjugend finanziert. Spannende Themen, zum Beispiel Kolonialismus und Sport, Sport und Antifeminismus, Sport und Nationalismus. Also das sind schon auch die heißen Eisen, die die beiden anpacken. Und ich finde, man kann den beiden auch wirklich gut zuhören. Die haben auch eine sehr angenehme Art, über diese Themen zu sprechen. Deswegen Tauziehen, eine weitere Empfehlung.
Und vor allen Dingen, weil es auch nicht so einfach ist, diese Dinge in so einem organisierten sportlichen Rahmen besprechbar zu machen. Weil man ja auch immer auf die eigenen, also man zeigt ja auf sich selbst dabei und auf ein tolles Vereinsleben in ganz Deutschland, um trotzdem zu sagen, Leute, also wir müssen da auch noch an uns selber arbeiten. Das ist nicht mehr so einfach, nicht, oder ist auch für uns nicht so einfach. Wir thematisieren es ja auch immer wieder hier, so dieses zwischen Nestbeschmutzer und Propaganda. Mhm. Also was ist da die Rolle? Und ich finde auch, dass Nina und Nico das total gut gelingt. Und deshalb ist meine nächste Empfehlung auch ein Podcast, wo es ums Thema Vereinsleben geht, den mir eben Nina Reib empfohlen hat, nämlich der Podcast Vereinnahmt zwischen Ehrenamt und Extremismus. Dieser vierteilige Podcast der Thüringer Allgemeinen erzählt die Geschichte von zwei ehrenamtlich Engagierten bei der Freiwilligen Feuerwehr. Der eine setzt sich gegen Rechtspopulismus, Rechtsextremismus im Verein ein und der andere will als rechtsextreme Person in einem Verein sich engagieren, um dort Unterstützer zu gewinnen. Das sind sehr bedrückende und sehr entlarvende Geschichten, die sehr gut zeigen, wie Agitation von rechts Vereine spalten kann und wie über rechtsextreme Parolen, zum Beispiel in Vereinschats, in WhatsApp-Chats, hinweggesehen wird, auch weil Blaulichtvereine oder Blaulichtverbände, also Feuerwehr, die helfenden Verbände, Rotes Kreuz, Johanniter und so weiter, ja von sich selber auch immer behaupten, sie seien politisch neutral, meinen damit aber parteipolitisch neutral. Und doch wird es dann häufig umgemünzt in, ja, wir sagen dazu gar nichts. Wir stellen uns auch rechts nicht entgegen. Und ich würde sagen, das ist was auf Ortsebene vorkommt, während ich sagen muss, dass die Bundesverbände und die Landesverbände der helfenden Verbände da wirklich klare Kante zeigen und trotzdem was vor Ort vorgeht. Ist, glaube ich, so, wie es dieser Podcast Vereinnahmt zwischen Ehrenamt und Extremismus beschreibt. Ein Podcast, den ich ganz gerne höre, der auch, den kann man einfach wirklich gut auch so beim Zugfahren hören, weil es auch ganz angenehme Menschen sind, eine ganz angenehme Stimme jeweils. Das ist der Podcast Mehr als Arbeit. Mehr als Arbeit wird gestaltet von Julia und Christian. Julia und Christian sind GeschäftspartnerInnen, LebenspartnerInnen und sie kommen auch beide aus dem organisierten Sport. Julia war bis vor kurzem Vorsitzende der TUJU, der Turnjugend. Und sehr spannend, sie hat ihren bombensicheren Job als verbeamtete Lehrerin aufgegeben, weil sie gesagt hat, ich will Bildung anders gestalten. Ich will das Leben von Kindern und Jugendlichen unter so einem Bildungsfokus neu aufstellen. Und das kann ich besser, wenn ich eben nicht an der Schule bin und wenn ich eben auch meinen Finger in die Wunde legen darf. Und es lohnt sich sehr, in diesen Podcast reinzuhören. Er ist jetzt nicht ganz so auf Jugendarbeit zugeschnitten, aber man merkt einfach die Jugendverbandssozialisation von beiden, wie sie auch über Wirtschaft reden, wie sie über ihr Business reden, dass da auch immer wieder mitschwingt. Ja, also es ist eben was anderes, auch aus einer jugendverbandlichen oder aus so einer Jugendarbeitsperspektive heraus ein Business zu entwickeln. Ich finde das richtig, richtig gut. Jendrik, ein Podcast, den hörst du und bei dem hast du auch schon mitgemacht. Da solltest du uns ein bisschen mehr drüber erzählen, finde ich.
Du sprichst auf den CVM-Podcast an.
Ja, genau.
Ja, genau. Wir haben als Westbund einen Podcast gemacht, der heißt Auf in die Zukunft. Wir haben uns ja in einen Perspektivprozess begeben über 2 Jahre mit viel Facilitation, viel Coworking, co-kreative Prozesse. Und darüber wird dort gesprochen. Aber jetzt nicht unbedingt nur auf CVM gemünzt, sondern generell, wie kann man sich als Jugendverband auch einer neuen Perspektive widmen, die entwickeln mit allen zusammen. Also teilweise mit 600-700 Personen bei großen Events, großen Perspektivtagen, wie kann das eigentlich gehen? Und haben, ich glaube, es sind mittlerweile 20 Folgen, wo ganz viele verschiedene ExpertInnen zur Sprache kommen, aber auch Menschen, die einfach TeilnehmerInnen einer solchen Veranstaltung waren und darüber sprechen, was macht das eigentlich mit ihnen, Teil von 600 Leuten zu sein und einem riesen Barcamp mit 80 Themenvorschlägen und wie selbstwirksam wirkt man da auch. Und ja, auch jetzt, was kommt dann da am Ende bei raus? Welche Fragen sind denn die relevanten, die wir beantworten werden? Deswegen auf in die Zukunft, ein Tipp von mir.
Ja, kann ich total verstehen, finde ich ganz spannend und sollten sich auch viele andere Verbände ein Vorbild dran nehmen, Organisationsentwicklungsprozesse auch so zu begleiten, sodass eben noch viel mehr Menschen und auch Menschen in den Verbänden und außerhalb mitbekommen, wo man gerade steht im Prozess. Weil ganz häufig, mein Eindruck, sind es so Closed Shops. Also da kriegen einfach ganz viele nicht mit, was da bei diesem OE-Prozess irgendwie in irgendeiner AG passiert. Das finde ich sehr cool, dass ihr das so macht. Also fallen mir viele Beispiele ein, wo das gerade nicht passiert. Wir wissen beide, wovon wir sprechen.
Ja.
Ich habe auch noch einen Podcast-Tipp und zwar, ihr erinnert euch vielleicht im Koalitionsvertrag der Ampelregierung, manche erinnern sich dunkel, von 2021, darin wurde ein nationaler Aktionsplan Kinder- und Jugendbeteiligung vereinbart und junge Menschen, deren Interessenvertretungen, also Verbände, Vereine, Personen aus der Zivilgesellschaft, Bund, Ländern, Kommunen, Politik, Verwaltung, die wurden zusammengebracht, um Empfehlungen zu erarbeiten, wie eine wirksame Kinder- und Jugendbeteiligung in Deutschland aussehen müsste. Ja, und dann kam dieses Ampel aus und der ursprüngliche Gedanke war, dass es noch einen Kabinettsbeschluss in der Ampelregierung geben soll, der etwas zum Thema Wichtigkeit, Relevanz von Kinder- und Jugendbeteiligung in Deutschland sagt. Das hat nicht mehr funktioniert, aber aus diesen Dialogforen und Veranstaltungen heraus ist eine sehr ausführliche Dokumentation, schriftliche Dokumentation mit Handlungsempfehlungen entstanden, die ich für das Bundesjugendministerium in eine abgeschlossene, also eine fünfteilige Podcast-Miniserie gegossen habe. Der Podcast heißt 22 Millionen Kinder und Jugendliche im Fokus. 22 Millionen, warum? Weil es gibt etwa 22 Millionen Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre in Deutschland. Folge 4 erscheint am 21. Oktober zum Thema, wir hätten sie auch anders nennen können, das Thema heißt Komplizinnen für Kinder- und Jugendbeteiligung. Man könnte auch sagen, Berufsjugendliche, aber also es ist kein Crossover, sondern es ist wirklich ein anderes Projekt. Ich finde, auch da geht es um das Thema Berufsjugendliche. Und voraussichtlich, fingers crossed, wird in Folge 5 die Bundesjugendministerin Karin Prien bei mir zu Gast sein im Interview und dann hoffentlich verraten, wie sie sich das so vorstellt in dieser Bundesregierung mit eigenständiger Jugendpolitik, Jugendbeteiligung, Jugendarbeit und allem, was da irgendwie sonst noch Themen betrifft, Interessen von Kindern und Jugendlichen betrifft. Ich bin sehr gespannt. 22 Millionen Kinder und Jugendliche im Fokus.
Das war ein wilder Ritt durch die Podcast-Landschaft mit ein paar Empfehlungen. Ihr habt jetzt also hoffentlich eine Liste, die ihr auch in den Shownotes findet, an spannenden Podcast für eure nächste Bahnfahrt oder die nächste Autofahrt oder die ihr nochmal an eure Freundinnen und Bekannten empfehlen könnt. Und wie viele andere Podcasts auch, sagen wir ja am Schluss immer sowas wie bewertet uns, schenkt uns ein Like und so weiter. Das klingt immer so ein bisschen nach einer Floskel, was man sagen muss, aber für uns hat das schon einen wichtigen Hintergrund. So, wir glauben, dass unser Podcast noch von viel mehr Menschen gehört werden sollte, weil wir ja auch täglich erleben, dass Politik eben nicht für und schon gar nicht von Kindern und Jugendlichen gemacht wird und einfach immer noch zu wenig Menschen wissen, dass eigenständige Jugendpolitik a thing ist.
Ja, und deshalb brauchen wir euch. Die Algorithmen von Podcast-Plattformen wie Apple oder Google Podcast oder Spotify, die wollen nicht nur Sterne sehen, und ich glaube, wir haben 4,9 Sterne, das ist schon mal grandios, sondern diese Plattformen wollen auch kurze Reviews sehen, also 1 bis 2 Sätze dazu, warum HörerInnen den Podcast empfehlen. Bitte helft uns dabei, berufsjugendlich auf ein neues Level zu heben und schreibt für uns so eine Bewertung oder eine Review. Das geht ganz schnell. Wenn ihr uns bewertet im Podcast-Picker eurer Wahl, auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, ganz kurz ein paar Sätze, was ihr an dem Podcast gut findet und warum ihr ihn empfehlen würdet. Denn dieser Podcast soll ein Hobby bleiben und er soll auch weiterhin unabhängig von Sponsoren bleiben. Und wir würden gerne noch weitere 46 bis 50 Folgen machen, kostenfrei und ohne Werbung. Aber dafür brauchen wir Rückenwind, denn je mehr Menschen unseren Podcast hören, desto bekannter wird das Thema Jugendpolitik und desto noch spannender, würde ich sagen, werden vielleicht auch die Gäste. Also wir hoffen ja einfach auch, dass dadurch Leute wie jetzt der Deutschlandfunk auf uns aufmerksam werden und sagen, super, wir müssten dringend mal darüber reden, welchen Stellenwert eigentlich Politik für Kinder und Jugendliche in Deutschland hat. Insofern unterstützt uns gerne ein bisschen.
Und mit Rückenwind biegen wir jetzt auch in die Schlusskurve ein. Und dazu eine kurze Anekdote. Ich war auf einer Veranstaltung letzte Woche, wo der Moderator dann sagte, jetzt gehen wir in die Schlussgerade. Und dann drehte sich vorne jemand um zu mir und sagte, kannst du damit leben, dass es keine Kurve ist?
Und bist du aufgestanden? Hast du protestiert?
Ja,
was hast du gemacht?
Ja. Ich hab natürlich den Saal verlassen und gesagt, bis hierhin war es eine gute Veranstaltung,
nicht.
Aber mit mir nicht. Nee, also schöne Grüße gehen raus an Tim, der unseren Podcast sehr fleißig hört und dem das aufgefallen ist und der auch nochmal die Idee mit dem T-Shirt reingebracht hat. Ich brauche Entwürfe. Also wenn jemand hier zuhört und denkt, boah, ich möchte mal so ein Schlusskurven-T-Shirt entwerfen, sehr gerne an der Stelle. Schlusskurve bedeutet für die Leute, die neu dabei sind, was passiert eigentlich in den nächsten 2 Wochen? Wir berichten am Anfang darüber, was war so los. Und jetzt planen wir quasi die nächsten 2 Wochen. Wo sind wir unterwegs? Wo kann man sich vielleicht mal treffen? Und wenn ihr diese Folge hört, bin ich gerade in Wuppertal. Da haben wir einen Kombikurs. Das sind 3 verschiedene Kursschienen für 3 verschiedene Altersklassen, die dann abends zusammen Programm machen. Also sowas wie ein Juleika-Kurs mit SporthelferInnen, Ausbildung und Co. Danach fahre ich nach Schwerin zu einer Anhörung zum Thema Ganztag und werde dann noch ein paar Tage in Hamburg dranhängen. Da freue ich mich sehr drauf, private Zeit in Hamburg zu haben, mal ein bisschen Urlaub in Anführungszeichen. Und es ist wieder Zeit für die Open Stages. Das kann ich ja jede 2. Folge berichten, weil sie einmal im Monat stattfinden. Und wir haben auch Mitgliederversammlung des CVM Deutschland. Das ist immer schön, weil man viele Leute trifft. Und wir werden eine Strategie zum Thema Umgang, also nicht Umgang mit Rechtsextremismus, sondern wir haben eine Strategie entwickelt. Was machen wir eigentlich, wenn unsere Vereine von rechts angegriffen werden? Wie ist es mit der Unterwanderung auch in den einzelnen Gruppen? Wie können wir da gut vorangehen? Und Vereinbarkeitsbeschlüsse ist ein großes Thema. Da bin ich sehr gespannt, wie das wird und wie es auch diskutiert wird. Was geht bei dir, Anna?
Ich mache Urlaub und werde deshalb die nächste Folge entweder aus Padua oder aus Verona aus aufnehmen. Mhm. Also bleib gespannt, ich weiß es nämlich selbst noch nicht. Diese nächste Folge, also das wird dann Folge 47 sein, erscheint am 27. Oktober, also in 2 Wochen. Auch dann wird es wieder viele, viele spannende Themen geben. Wir haben mal so ein bisschen gebrainstormt, was denn irgendwie spannend sein könnte. Und allein in der Tagespolitik durch Wehrdienstgesetz und Co. wird so einiges geboten sein. Wir werden euch in Folge 47 definitiv auf dem Laufenden halten, was alles gerade jugendpolitisch brennt und auch anbrennt, muss man ja sagen. Bis dahin bleibt gesund, bleibt uns gewogen, wie man so sagt. Passt auf euch auf und bis bald.
Tschüss.
Berufsjugendlich ist ein Podcast für alle, die jugendpolitisch aktiv sind, mit jungen Menschen arbeiten oder an junge Menschen glauben. Produktion, Redaktion und Moderation: Anna Grebe und Jendrik Peters. Berufsjugendlich ist eine unabhängige Eigenproduktion und wir freuen uns über eure Abos und Bewertungen auf Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es Podcasts gibt. Alle 14 Tage gibt es eine neue Folge. Ihr findet uns auf Instagram unter @medien.politik.partizipation und @erjendrik.